Also mit Herrn Wolters, das kam für mich sehr überraschend. Mhm. Das kam wirklich kurz bevor ich den Posten übernommen habe, hieß es ja übrigens. Und der zweite ist dann Herr Wolters. Und dass ich als zoologischer Direktor irgendwann in diese Richtung kommen würde, das war mir relativ früh klar.
Okay.
Weil Dr. Albrecht, der das übernommen hatte, der war ja auch schon älter. Und dass der das jetzt nicht die nächsten 20 Jahre machen würde, das war von Anfang an klar.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. In diesem kleinen Podcast sind ja viele Vorstandschefs und Geschäftsführer zu Gast, die starke Marken repräsentieren. Heute, das kann ich sagen, geht es um eine Marke, die in ihrem Bereich vielleicht das ist, was Coca-Cola bei den Getränken ist. Fast jeder kennt sie. Und gleichzeitig gehört sie in die Reihe der sogenannten Hamburgensien. Hamburgerinnen und Hamburger wissen, was das ist. Für die anderen erkläre ich, das sind Institutionen, die so stark mit der Stadt Hamburg in Verbindung gebracht werden, dass man sich das eine ohne das andere nicht vorstellen kann. Und jetzt ahnt man vielleicht schon, weil so viel Hamburgensien gibt es nicht, jetzt ahnt man vielleicht schon, um was es geht. Es geht um Hagenbeck. Und in Hamburg muss man nicht dazu sagen, dass es ein Tierpark ist. Ich glaube, auch in Deutschland muss man es nicht dazu sagen. Und ich freue mich sehr, einen der beiden Chefs zu Gast zu haben, der schon sehr früh wusste, dass er eines Tages Zoodirektor werden wollte. Und ich werde gleich mal, bin ganz gespannt, ob damals auch schon Hagenbeck bei ihm im Hintergrund war. Ich freue mich, wie gesagt, sehr und sage herzlich willkommen zu Guido Westhoff. Lieber Herr Westhoff. Zoodirektor werden. Wieso weiß man als Kind schon, dass man Zoodirektor werden will? Tierarzt verstehe ich, aber Zoodirektor?
Das ist ganz einfach. Ich habe mich von früh an immer nur für Tiere interessiert oder mit Abstand am meisten. Mhm. Als Dreijähriger hat schon meine Mutter die Regenwürmer aus meinen Händen gepult, die ich da im Garten gesammelt hatte. Und als ich dann mehr und mehr als Kind Tiere sah und auch im Fernsehen Professor Chimek, der Zoodirektor vom Frankfurter Zoo, der natürlich dann in Afrika immer unterwegs war, dachte ich, boah, der weiß alles über Tiere, der ist dann in Afrika unterwegs, genau so Zoodirektor will ich auch werden. Also der war so ein ganz großes Vorbild aus der Kindheit.
Und das ist ganz stringent geblieben, das heißt, Sie haben die Schule zu Ende gemacht und dann Biologie studiert? Richtig? Genau. Mit dem Ziel aber auch, ich will was mit Tieren machen?
Ganz genau. Tatsächlich war es so, dass ich in der 9. Klasse im Osnabrücker Zoo, ich komme ja auch aus Osnabrück, da habe ich mein Schulpraktikum gemacht im Osnabrücker Zoo, den ich natürlich sehr gut kannte. Und das hat mich so begeistert, habe ich gesagt zu meinen Eltern, wisst ihr was, Abitur brauche ich nicht, ich werde jetzt Tierpfleger, ich breche die Schule ab.
Okay.
Und dann haben die gesagt, ach, mach doch noch das Abitur zu Ende, dann kannst du ja immer noch gucken, was du machst, hast alle Möglichkeiten und dann schauen wir mal.
Okay, aber das heißt, wie kurz waren Sie davor tatsächlich zu sagen, ich mache das? Also hatten Sie schon da gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt?
Genau, ja. Also da habe ich schon gesagt, Mensch, das finde ich so spannend, das ist so toll, das ist, finde ich, großartig. Ich brauche das alles nicht. Wofür muss ich überhaupt studieren? Ich will doch mit Tieren arbeiten, also werde ich doch Tierpfleger.
Und sind den Eltern heute dankbar, dass sie darauf bestanden haben, das Abitur zu machen?
Auf jeden Fall, ja.
Biologie studiert, aber dann, wie gesagt, mit dem Hintergrund? Oder war dann schon so, ich habe damals auf Lehramt studiert und dachte, wenn es mit dem Journalist, mein Traumjob, nichts werden wollte, kann ich immer noch Lehrer werden. So, übrigens auch ein schöner Job. Wie war das bei Ihnen? So eine ähnliche Strategie?
Nee, also der Zoo, der ist dann tatsächlich aus meinem Fokus verloren gegangen.
Okay.
Und dann war klar nach meinem Abitur, ich muss Biologie studieren, weil dann lerne ich in der Zoologie alles über Tiere. Das ist ja der Weg. Und da ist dann eigentlich als Berufsbild Zoo gar nicht mehr in meinem Spektrum gewesen. Da war ich dann, okay, jetzt werde ich Forscher, jetzt werde ich Zoologe, jetzt gehe ich an die Unilaufbahn, bin in der Weltgeschichte unterwegs und schaue mir überall Tiere an, über und unter Wasser.
Man hätte ja auch nachdenken können, wenn man Zoodirektor wird, das ist ja ein Unternehmen, hätte man auch BWL studieren können.
Das ist richtig, das ist aber zu meiner Zeit völlig unüblich gewesen.
Okay.
Zu meiner Zeit waren Zoodirektoren eigentlich fast ausschließlich Biologen und Veterinärmediziner. Und das ist erst in jüngster Zeit gekommen, wo die Zoos auch immer komplexer sind in ihrer Art, ihrer Struktur, dass man heute immer mehr BWLer, VWLer oder sogar Architekten als Zoodirektoren hat.
Warum Architekten?
Naja, man muss ja wahnsinnig viel bauen.
Stimmt.
Und auch das ist ein ganz wichtiger Teil, von wo man irgendwie Ahnung haben sollte.
Mhm.
Und es gibt sowieso nicht die eierlegende Wollmilchsau, die von Biologie bis zu VWL und Architektur alles beherrscht. Also da kann man dann eben schauen, was passt für einen selbst.
Und das heißt, Sie haben dann Biologie fertig studiert und haben dann was gemacht zunächst?
Dann habe ich promoviert. Mhm. Und zwar wollte ich unbedingt mit Reptilien, Amphibien irgendwas machen. Das war so meine extreme Leidenschaft noch heute. Und habe dann gesehen, Mensch, da gibt's ja was Spannendes. Mich in Deutschland durch die Gegend gegurkt und habe dann verschiedene Fakultäten mir angeguckt, wo die mit Amphibien oder Reptilien gearbeitet haben. Und bin dann in Bremen gelandet und habe dann in Bremen da gab es eben eine Abteilung, die quasi in der Hirnforschung sich überlegt haben, wie erkennt eigentlich so ein Salamander eine Fliege vor dem Hintergrund? Und das fand ich irgendwie total spannend, okay, weil mich diese ganze Sinnesphysiologie bei Tieren immer fasziniert hat. Und dann habe ich da promoviert, da habe ich auch mein Diplom gemacht. Ich habe in Osnabrück angefangen, dann in Bremen Diplom gemacht und dann auch promoviert. Ja.
Und dann geriet bis die ganze Zeit der Zoo aus dem
vollkommen,
aus dem Blick. Ihn gerät er aus dem Blick, so wie dem Salamander die Fliege, da hoffentlich nicht, aber
ja. Genau, also der Zoo, der war für mich überhaupt kein Arbeitgeber und kein Weg mehr, weil ich aber auch gar nicht gesehen habe, wie komme ich jetzt da rein. Also das war für mich irgendwie kein wirklich versprechender Weg, Zoodirektor noch zu werden oder im Zoo irgendwelche Funktionen zu übernehmen.
Wie sind Sie dann zu Hagenbeck gekommen? Weil das ist ja, sind ja schon, verbessern Sie mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, sind ja viel länger bei Hagenbeck, als dass Sie Chef sind, richtig?
Ja.
Genau. Oh
ja.
2008 habe ich im Kopf.
Genau.
Also erzählen Sie, wie kam das dann zu Hagenbeck?
Ja, also in der deutschen Universitätslandschaft ist es ja so, dass man zunächst Zeitverträge hat. Mhm. Und ich habe dann nach meiner Promotion auch noch einen Postdoc-Zeitvertrag gehabt, auch in Bremen. Habe dann aber festgestellt, ich muss da jetzt weg, das ist nicht meins. Und habe dann einen eigenen Forschungsantrag gestellt über Schlangen, was eben auch eine große Leidenschaft von mir ist. Und dann bin ich nach Bonn gegangen und habe da auch verschiedene Zeitverträge gehabt mit selbst akquirierten Drittmitteln. Mhm. Und als ich dann in Australien war auf dem Humboldt-Stipendium für ein Jahr, dann kriegte ich eine E-Mail, Mensch, bewirb dich doch im Tropenaquarium Hagenbeck, die suchen einen neuen Leiter. Mhm. Und weil ich war gerade an meiner Habilitation in Bonn und ich wusste aber, ja, nach 2 Jahren ist da wieder Schluss und es wurde immer schwieriger in der Forschungslandschaft, da auch eine Professur zu kriegen, dauerhaft. Dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja die Chance und da bist du im Tropenaquarium da mit den ganzen Fischen, Amphibien, Reptilien, das ist ja genau deine Welt. Genau. Und dann habe ich mich da tatsächlich beworben und habe dann den Job zum 1. Januar 2009 bekommen.
Da gab es das Tropenaquarium schon, das war noch nicht ganz neu, ne?
Genau.
Wann ist das Tropenaquarium eröffnet?
2007,
okay.
Es war 2 Jahre alt und da hatte ich so ein bisschen Sorge. Ich war dann der 4. Leiter in 2 Jahren und da gab es also schnelle Wechsel und da hatte ich auch so ein bisschen mulmiges Gefühl, aber dachte, Mensch, komm, das die Chance kannst du jetzt nicht entgehen lassen.
Und Hagenbeck war, habe ich vorhin übertrieben, Hagenbeck war da schon so, das ist so, als wenn, keine Ahnung, als wenn das Ritz-Carlton anruft oder beim Hoteldirektor oder als wenn irgendwie beim Trainer Real Madrid anruft. Ist das so?
Also Hagenbeck ist einfach ein Name, der wirklich auch international bekannt ist in der Zoowelt und auch in der Nicht-Zoowelt. Das liegt natürlich daran, dass Hagenbeck damals sein Patent auch weltweit verkauft hat. Also Paris oder auch San Diego. Also die haben ja alle ganz viel von Hagenbeck damals übernommen. Und dieses Patent der barrierefreien Tierhaltung, dieses Nordmeer-Panorama, das ist ja das Patent von 1896. Mhm. Und dadurch ist Hagenbeck weltweit so ein Vorbild geworden. Heute macht man das überall so, man will keine Käfige und Gitter sehen und schaut also da, dass die Tiere möglichst frei und ohne Barrieren sichtbar sind. Aber dadurch ist Hagenbeck so bekannt geworden und ist natürlich ein traditionsreicher, toller Tierpark.
Wer hat Sie damals eingestellt? Ein Hagenbeck?
Genau, eingestellt hat mich damals Dr. Hering Hagenbeck. Mhm. Und ich weiß noch, das erste Vorstellungsgespräch, das hatte ich mit Walter Wolters. Der war zu dem Zeitpunkt Tierparkinspektor. Okay. Und dass ich mit dem dann ein paar Jahre später irgendwann gemeinsamer Geschäftsführer wäre. Muss man sagen,
das ist ihr Geschäftsführerkollege.
Ja, genau.
Und dann sind Sie 2008 nach Hamburg gekommen. Das sind ja auch schon 16 Jahre und offensichtlich dann sehr glücklich gewesen mit dem, was Sie da machen konnten.
Genau.
Was also, macht man als Leiter des Tropenaquariums?
Oh, das, also da war ich zuständig natürlich für die Ausstellung, für, ich war Kurator, also welche Tiere halte ich da, warum, was machen wir für Schilder, was machen wir für Informationen, aber natürlich auch für die ganze Logistik, welche Lampen, UV und Wärme und Wassertechnik und. Das habe ich natürlich alles im Team mitentschieden, aber ich war quasi der Kopf von diesem Team von Tierpflegern und Technikern und Betriebshelfern, die da das Ding am Laufen halten.
Und hat man
das
auch,
war eine tolle Zeit.
Hat man auch, also das fand ich interessant, ich hatte mal in diesem Podcast Steve Schwenglenks zu Gast, das ist der Chef der Barclays Arena, die jetzt demnächst Sparda Bank Arena heißt. Und dann denkst du, wenn du Chef, und großer Musikfan und so, wenn du Chef der Barclays Arena bist, dann hast du ja permanent Kontakt zu den Superstars. Und er sagte, nee, eigentlich gar nicht. Er war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal auf der Bühne gewesen und er sagt, oft sehe ich die Stars gar nicht, die Musiker, und will mich da auch nicht aufdrängen. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie dann die Chance gehabt, Ihr Interesse zum Beispiel an Schlangen oder an Reptilien, die ja im Tropenaquarium mehr als genug vorhanden sind, damit was zu machen, oder war das dann vorbei?
Also das war auch eigentlich die Zeit, wo dann mein erstes Kind kam. Mhm. Und damals, also 2010, ist mein Sohn mein erstes Kind geboren. Und ich hatte früher sehr viel Giftschlangen zu Hause. Okay. Und da hatte dann auch meine Frau gesagt, nee, jetzt ist auch mal Schluss. Und
wie, dann haben Sie die Giftschlangen, müssen Sie abgeben? Oder haben
also
Sie
ich habe die, genau, ich habe die zum Teil abgegeben. Mhm. Zum Teil habe ich die auch in die Ausstellung integriert. Also
clever,
und,
ja.
Ja, ja, genau. Also die grünen Mambas und welche von den Klapperschlangen.
Die hatten
und
Sie sowas. Zu Hause?
Naja, die hatte ich zum Teil zu Hause aus der Bonner Zeit, aber zum Teil habe ich mit denen ja auch geforscht. Also da haben wir ganz viele Sachen mitgemacht. Aber es waren eben meine ursprünglich. Und das ging dann so hin und her zwischen zu Hause und dem Tierhaus in Bonn, und dann später haben wir die dann nach und nach Hamburg geholt und dann entweder abgeschafft oder in die Ausstellung geführt.
Weil wie viele Schlangen hatten Sie denn zu Hause maximal in der Hochzeit?
In der Hochzeit hatte ich schon ein ganzes Terrariumzimmer. Kommt immer darauf an, wenn Sie eine Schlange, wenn die Babys kriegt, dann sind es 20 mehr.
Ja.
Also immer so zwischen 50 und 60 Schlangen hatte ich
da. Ernsthaft?
Schon. Ja.
Braucht man da nicht ein sehr großes
Terrarium? Da braucht man viele Terrarien.
Ja, genau.
Verschiedene, also ich hatte viele verschiedene Terrarien und ein großes Zimmer damit. Und
wow.
Ja. Und das war ja auch meine Leidenschaft, und daraus hat sich eigentlich mein Forschungszweig auch, der ist daraus entstanden. Und damit, weil das so ein Alleinstellungsmerkmal war, weil ich eben mit Giftschlangen umgehen konnte, sehr viel Erfahrung hatte, war ich da auch sehr schnell international anerkannt in diesem Forschungsbereich.
Und dann war aber Ihre Frau, okay, jetzt kommt das Kind und jetzt gibt es keine Schlangen mehr zu Hause, oder sind jetzt wieder Schlangen da?
Also es sind wieder Schlangen da, aber keine Giftschlangen. Also die Schlangen hält jetzt meine Tochter und das ist deutlich weniger. Also ich bin ja jetzt in einem Zoo, da muss ich nicht zu Hause noch einen zweiten Zoo haben.
Das heißt aber, die Tochter hat dieselbe Leidenschaft?
Naja, also wenn sie Eltern sich für irgendwas interessieren und dafür brennen, dann finden die Kinder das ja automatisch auch sehr spannend. Mhm. Also sie findet das ganz toll und freut sich immer riesig drüber. Ich beobachte das erstmal so, ob das jetzt wirklich eine Leidenschaft bleibt für die Tiere oder ob sie die einfach nur jetzt so als Mode mal spannend findet. Aber im Moment findet sie die noch ganz großartig. Aber sie ist mehr auf Geckos jetzt unterwegs.
Ja, aber normalerweise andere finden dann Katzen gut oder Hunde und so. Also ist schon, da merkt man die Prägung halt schon.
Auf jeden Fall. Also Hunde findet meine kleinste Tochter auch ganz großartig, auch viel besser als irgendwelche Reptilien. Aber da ist natürlich ein ganz anderes Commitment hinter, wenn man mal übers Wochenende wegfahren will und solche Dinge. Und also da sind wir noch ein bisschen zurückhaltend.
Also total spannend. Sie sind Leiter des Tropenaquariums und verfolgen natürlich auch, was bei Hagenbeck passiert. Hagenbeck hat dann, das kann man, glaube ich, so sagen, das hat sich jetzt ja auch gelegt, turbulente Zeiten erlebt. Was vielleicht auch, was jeder kennt, der in einer Firma arbeitet, wo es verschiedene Familienzweige gibt, da gibt es immer ein Hin und Her. Irgendwie war jahrelang, ich glaube, jetzt ist bei Ihrem Vorgänger war das auch so, aber jahrelang war immer mindestens ein Hagenbeck, also ein echter aus der Familie in der Geschäftsführung, manchmal auch zwei und so weiter. Wann haben Sie so geahnt, Moment mal, das läuft jetzt auf mich zu, dass ich die Gesamtleitung übernehmen kann mit dem angesprochenen Herrn Wolters?
Also mit Herrn Wolters, das kam für mich sehr überraschend. Mhm. Das kam wirklich kurz bevor ich den Posten übernommen habe, hieß es ja übrigens. Und der zweite ist dann Herr Wolters. Und dass ich als zoologischer Direktor irgendwann in diese Richtung kommen würde. Das war mir relativ früh klar.
Okay.
Weil Dr. Albrecht, der das übernommen hatte, der war ja auch schon älter und dass der das jetzt nicht die nächsten 20 Jahre machen würde, das war von Anfang an klar.
Okay.
Also ich glaube, Dr. Albrecht, der hätte auch das eher nur kürzer gemacht. Also das war ja auch schon recht lange, der hat es ja 5 Jahre sogar gemacht.
Und ist immer diese Doppelspitze, ist es immer noch so, weil sozusagen jeder der Familienstamm hat einen Geschäftsführer?
Genau, genau. Also das war eigentlich immer so.
Genau.
Und Dr. Albrecht war die einzige Ausnahme.
Genau.
Also, dass dann beide sich auf ihn geeinigt haben. Und er war ja auch zu Anfang zu zweit. Und dann hat der eine nach 3 Wochen war der ja nicht mehr da. Und dann hat er das für beide Seiten übernommen.
Das heißt, Sie sind jetzt sozusagen der Geschäftsführer von welchem Zweig?
Von Klaus Hagenbeck.
Von Klaus Hagenbeck,
ja. Der hat mich quasi als Geschäftsführer berufen.
Okay.
Und Herr Weinlich-Hagenbeck hat Herrn Wolters berufen.
Genau. So, und jetzt ist ja das Interessante, Sie haben es einer Zeit übernommen, da gab es, das haben wir auch im Abendblatt viel darüber berichtet, ist auch viel gelesen worden, gab es viele Probleme, kann man das so sagen, zwischen dem Betriebsrat, zwischen den Mitarbeiterinnen und der Geschäftsführung. Wie ist der Stand heute, weil man hört nichts mehr? Das heißt, Sie müssen das ja irgendwie befriedet haben. Was ist da in den vergangenen 1,5 Jahren sind es jetzt ungefähr, ne?
Mhm.
Was ist da passiert?
Also im Grunde gab es natürlich ganz viele Streitigkeiten zwischen dem Betriebsrat und Herrn Dr. Albrecht.
Mhm.
Und da wir nicht Herr Dr. Albrecht sind,
okay,
haben wir viele von diesen Streitigkeiten eigentlich beilegen können. Und da waren ja auch Gerichtstermine und so weiter. Und damit hatten Herr Wolters und ich nichts zu tun. Und wir wollten auch nach vorne gucken und jetzt nicht irgendwelche Kamellen von früher reinigen und hin und her drehen. Das haben die alle lange genug gemacht. Und ja, von daher sind wir jetzt auf dieser juristischen Ebene, da hatten wir eh nichts mit zu tun.
Mhm.
Und wir treffen uns regelmäßig mit dem Betriebsrat und diskutieren die verschiedenen Dinge, machen unsere Betriebsvereinbarungen und so weiter.
Als Außenstehender hatte man den Eindruck, dass da unglaubliche Unruhe ist. Wie war das für jemand, der da drin war? War das wirklich so unruhig bei Hagenbeck in dieser Hochzeit?
Also das war ja... Also Dr. Albrecht fing ja an, wo gerade Corona war. Das war ja März 2020 und dann, nee, April. Und da war gerade geschlossen alles und dann ging es los mit Kurzarbeit und sowas alles. Das war ja eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und im gleichen Maße kam dann die Gewerkschaft und wollte unbedingt einen Fuß bei Hagenbeck reinbekommen, was die Eigentümer ja jahrzehntelang nicht wollten und auch abgewendet haben. Und in dieser Unsicherheit mit Corona und da gab es einfach diese Spannung, die natürlich dann auch liebend gern von allen möglichen Medien aufgenommen wurden. Und ja, also ich bin froh, dass Herr Wolters und ich nicht zu dieser Zeit da waren. Das war schon eine sehr schwierige Zeit auch.
Und Sie haben Dezember 2024 übernommen und ich habe nochmal nachgeguckt, was Sie dann damals gesagt haben. Und vielleicht gehen wir das alles einzeln mal durch, weil es natürlich interessant ist für die Hamburger und Hamburger, für die Besucher des Tierparks. Was tut sich da an dem Tierpark? Und es tut sich ja einiges. Also die großen Aufgaben damals, und bitte immer sagen, Heider stimmt nicht, ist der Bau der Giraffenanlage, die Vergrößerung des Leopardengeheges, der Umbau der Elefantenanlage. Und dann habe ich hier noch aufgeschrieben, was passiert mit den Löwen? Weil aktuell gibt es keine Löwen. Und vielleicht fangen wir da mal hintenrum an, weil das natürlich für mich als jemand, der wie jeder Hamburger mit dem Tierpark aufgewachsen ist, mit Dauerkarte und hast da alles nicht gesehen. Ohne die Löwen waren immer, also schon als Kind für mich das Schönste, übrigens immer im Winter, wenn man dann da reingehen konnte und ganz nah rankommen konnte. Der letzte Löwe ist gestorben, das heißt Hagenbeck ist im Moment löwenfrei. Da hätte ich jetzt gedacht, okay, dann muss man ganz schnell versuchen, neue Löwen zu kriegen, weil das ja eine der Hauptattraktionen ist. Sie machen das aber nicht, warum nicht?
Das ist ganz einfach. Das ist das Gleiche wie mit den Giraffen. Also wir hatten ja auch, als die letzte Giraffe dann weggegangen ist, das Giraffenhaus, das war einfach zu klein. Es ist nach modernen Tierhaltungsrichtlinien und nach moderner Zooarchitektur hält man so die Giraffen eben nicht mehr.
Mhm.
Und auch die Löwen, die sind für die Anlage, also die Anlage ist einfach zu klein gewesen.
Klar.
Das war klar.
So. Ja.
Und die sind ja nun Teil eines hochgradig denkmalgeschützten Afrika-Panoramas, das ja seit 1907 so besteht, wo ich darüber schaue. Und das ist beim Denkmalschutz als Ensemble geschützt.
Das heißt, Sie dürfen daran gar nichts verändern?
Ich dürfte an diesem Ensemble gar nichts ändern. Das heißt, vorne Vogelteich, dann die Savanne und dann da hinten die Löwen.
Mhm.
Und gleichzeitig war das aber zu klein. Und jetzt haben wir natürlich mit dem Denkmalschutz gesagt, also Denkmalschutz geht nicht über Tierschutz, wenn die Richtlinien andere sind. Dann müssen wir entweder das Ensemble verändern oder irgendwas anderes reinsetzen. Oder wir machen diese denkmalgeschützten alten Felsen auf und erweitern das Gehege. Mhm. Und da hatten wir gerade gestern mit dem Denkmalschutz, hatten wir wieder eine lange Begehung, wo wir also zum wiederholten Male über unsere Vorschläge, wie wir das denn erweitern können, gesprochen haben. Also das ist gar nicht so einfach, wie man das denkt. Und solange wir da nicht eine vernünftige Haltung mit Denkmalschutz oder ohne Denkmalschutz drin haben, haben wir also vernünftige Haltungsmöglichkeiten, werden da keine Löwen wieder einziehen.
Ist denn vorstellbar, dass man sagt zum Denkmalschutz, okay, wenn ihr sagt, das ist ein schützenswertes Panorama, dann lassen wir diese Gehege, mit der Vogelteich, da sind die Flamingos drin, ne, das ist ja wahrscheinlich, das ist kein Problem, dann lassen wir das Löwengehege so, wie es ist, aber da sind halt keine Tiere mehr drin und bringen die Löwen irgendwo anders unter?
Ja, also wir wollen ja nicht, also die Löwen gehören natürlich ein Stück weit in dieses Afrika-Panorama. Genau. Wenn ich die jetzt irgendwie neben die Orang-Utans setze, das passt irgendwie auch so gar nicht. Wir sind zwar kein sogenannter Geozoo, wo das alles geografisch genau sortiert wäre, aber es soll einigermaßen zusammenpassen und nicht ein wildes Durcheinander gewürfelt sein. Und wie gesagt, das Ensemble war ja auch geschützt, dass also am Ende die Löwen zu sehen sind. Und also ich bin da guter Dinge, dass wir einen Kompromiss finden.
Das heißt, die Idee ist aber, die Felsen zu öffnen, heißt auch teilweise abzureißen.
Wir müssen sie ein Stück weit verändern, genau. Okay. Und dann wird ein Teil der Felsen, so die Idee, in das Gehege integriert, dass also das Panorama noch da ist, aber das Gehege trotzdem größer ist als jetzt nur dieser kleine Bereich.
Aber ich wollte gerade sagen, das Gehege, jeder, der kennt, ich glaube, fast jeder kennt das, das ist ja wirklich sehr, sehr klein. Also hat dann da vorne diesen Wassergraben davor und das ist ja nicht. Also deshalb lagen die auch meistens da, nur obwohl Löwen, glaube ich, sowieso viel liegen, ne, und nichts tun.
Genau.
Wie viel kann man das doppelt so groß machen, dreifach so groß? Was ist Ihre Vorstellung?
Ja, wir sind bei mindestens dreifach so groß. Okay. Also nach vorne soll es erweitert werden und nach rechts, also zur Seite soll es auch erweitert werden, wenn sie vor dem Gehege stehen. Der Weg wird schmaler werden, der muss ja auch nicht so breit sein, wie er jetzt ist. Und die Stachelschweine ziehen um und das kommt alles mit dazu und dann wird das auch auf der Seite erweitert. Also da haben wir, aber da sind wir in guten Gesprächen mit dem Denkmalschutz und sind da ganz zuversichtlich. Aber das geht eben nicht so schnell.
Und das Gleiche gilt für die Giraffenanlage?
Genau, Giraffen, da haben wir ja das alte Giraffenhaus und da haben wir ja eine neue Planung. Das hat ja auch Dr. Albrecht schon angefangen mit dem Giraffenhaus. Wir haben im letzten Jahr im Dezember den Bauantrag eingereicht. Das wird also ein großes neues Haus, aber nicht mehr an der Stelle, sondern hinten, wo die Tapire waren, gegenüber von Velux.
Okay. Wie schwer ist es dann eigentlich, neue Löwen zu kriegen?
Also Löwen ist tatsächlich kein großes Problem. Okay. Afrikanische Löwen, die meisten Katzen lassen sich relativ gut vermehren und also Löwen, da gibt es gute Zuchtprogramme. Und
aber Sie kriegen die Löwen aus einem Zuchtprogramm?
Ja, klar. Ja. Also wir fahren, kein Zoo fährt mehr los und holt irgendwelche Löwen aus Afrika oder das passiert heute.
Ich hatte mal hier den Besitzer eines großen Reservats in Afrika. Der sagte, ich habe so viel Löwen, ich habe so viel Elefanten, ich würde mich freuen, wenn deutsche Zoos mir mal ein bisschen was abnehmen würden.
Die deutschen Zoos freuen sich aber auch, wenn sie von anderen Zoos was abnehmen, weil wir sind ja in unserer Gesamtheit nur funktionsfähig, in der Gesamtheit aller deutschen Zoos und sogar aller europäischen Zoos, wenn wir solche Populationen insgesamt betrachten. Also kein Zoo kann für sich so eine Population vernünftig am Leben halten. Dann gibt's ja nur noch Inzucht. Wir müssen ja ständig tauschen und deswegen gibt's sogenannte Zuchtbuchführer, die dann auch sagen, ah ja, du bist der Bruder von dem, nee, nimm mal lieber die. Und das ist eben der Anspruch, dass man solche europäischen Erhaltungszuchtprogramme dann auch unterstützt und nicht und wenn man dann sagt, okay, jetzt ist der genetische Pool zu klein, ich muss eins von außerhalb holen, das kann man dann machen, aber das ist sehr selten der Fall.
Wie viele Löwen hätten Sie gern dann auf der dreifach so großen Fläche, wenn es soweit ist?
Also wir hätten gerne vier Löwen, ein Männchen, drei Weibchen.
Und wird man als Zuschauer dann dichter drankommen als bisher?
Also,
weil das war ja immer relativ weit weg. Deshalb bin ich auch so gern im Winter da gewesen, weil da war man sehr nah dran.
Ja, also das natürlich kommt man dicht dran, weil man ins Haus kommen kann. Und dann hat man natürlich einen sehr kurzen Betrachtungsabstand. im Gehege, also im Außengehege, geht das eigentlich nur mit Scheiben oder eben mit Gittern.
Okay.
Und Gitter wollen wir nicht so unbedingt und Scheiben sind auch nicht immer so schön. Also da wird man wahrscheinlich wieder eher größere Betrachtungsabstände haben. Vielleicht machen wir irgendwo eine Scheibe hin, aber das ist noch nicht klar.
Leopardengehege, das muss man sich ja mal vorstellen. Das, als Besucher habe ich immer gedacht, boah, man hat Schwierigkeiten, überhaupt die Leoparden zu sehen. Und das sah auch immer so ein bisschen wie so eine, ich will nicht sagen, wie so eine Rumpelkammer aus, aber das war jetzt nicht das schönste Gehege bei Hagenbeck. Mhm. Wie schnell wird es da gehen? Weil da gibt es wahrscheinlich keine Denkmalprobleme, ne?
Genau, da gibt es keine Denkmalprobleme und da sind wir jetzt kurz vor der Fertigstellung.
Okay.
Also das ist schon, jetzt wird nur noch das Netz verankert vor der neuen Voliere. Also das ist quasi eine Verdoppelung des alten Platzes fast. Und mit neuem Kunstfelsen wird das Haus verkleidet. Also das hat aus meiner Sicht sehr gewonnen. Und für die Zucht wird es also deutlich einfacher werden.
Dann, es gibt viele Sachen, die gerade laufen. Elefanten. Das ist natürlich für viele, die zu Hagenbeck kommen, weil es auch die Elefanten direkt hinterm Haupteingang sind. Mhm. Der erste Eindruck. Und man, wie oft stand man da und hat dann dem Elefanten was zugesteckt. Und dann hat man ihm eine Münze gegeben und dann stand der Wärter daneben und hat die Münze bekommen. Also viele große Kindheitserinnerungen. Aber alle, die jetzt zuhören, das wird es nicht mehr geben.
Genau.
Warum nicht?
Aus zwei Gründen. Also früher war Hagenbeck ja auch bekannt für die, dass man da Elefanten füttern konnte. Mhm. Und da kam uns Corona ein Stück weit auch zugute, dass man sagen konnte, okay, dass die da alle dicht stehen, die Menschen, das geht gar nicht mehr. Es ist heute auch nicht mehr so, dass man Tiere so präsentiert, dass die da alle bettelnd wie eine Hühner auf einer Stange am Graben stehen und ihren Rüssel rüberhalten. Und jetzt, wenn Sie das jetzt anschauen, dann sehen Sie die Elefantenherde, die nutzen das Schlammbad und dies und das und alle möglichen Beschäftigungsmöglichkeiten, die wir da eingebaut haben. Und das ist eigentlich das, was wir auch zeigen wollen. Und dann gibt es am Wochenende vielleicht nochmal anderthalb Stunden die Möglichkeit, einen Elefanten zu füttern, aber eben nur noch vereinzelt, so dass man mal die Möglichkeit hat, wenn man das unbedingt mal nah dran kommen will, aber dass das nicht unsere Darstellung ist. Das zweite ist, dass wir Elefanten nicht mehr so halten wie jetzt, wo die Pfleger mit den Tieren auf der Anlage stehen, sondern wir gehen in den sogenannten Protected Contact, also den geschützten Kontakt, wo also dann die Tiere alleine auf der Anlage sein müssen und dafür müssen wir die Gräben deutlich umbauen.
Okay, das heißt, nur mal das alles verstehen, da werden künftig nur die Elefanten sein. Richtig?
Auf der
Fläche, genau.
Ja.
Und das Elefantengehege wird dann auch größer.
Das Elefantengehege wird deutlich größer, es verdoppelt sich fast in der Fläche und wir nehmen also diesen ganzen Wiesenbereich noch dazu, der zwischen dem Bullengehege ist und der Thaisala.
Also, ja. Wow. Das ist viel. Was mir jetzt gerade einfällt, weil das immer für mich immer was war, wo ich gern bin, wo ich aber auch dachte, die Präsentation ist so, geht so, sind die Tiger, tut sich da was?
Also im Moment haben wir nur noch einen Tiger.
Genau.
Und die Tigeranlage, die ist vor einiger Zeit, also vor 10 Jahren ungefähr, ist die nochmal renoviert worden. Das ist das nächste Projekt, was wir auch renovieren wollen. Aber wir dürfen uns nicht verzetteln. Also wir haben ja gerade jetzt noch den Vogelteich saniert und wir machen das Kassenhäuschen. Also wir haben aktuell 6 Baustellen und es sind schon ganz viele mehr noch in der Pipeline. Die Orang-Utans müssen erweitert werden. Also wir haben ganz viel vor und die Tiger werden wir auch anfassen, aber dafür haben wir noch keinen konkreten Zeitplan.
Und das machen Sie alles nach wie vor ohne Subvention, Unterstützung der Stadt?
Das ist richtig.
Ja.
Also die Stadt hat natürlich subventioniert das Tropenaquarium und auch das Eismeer, weil einfach das für den Standort Hamburg als Tourismusstandort gut war. Aber das waren einmalige Zuschüsse. Aber wir haben keine regelmäßigen oder laufenden Zuschüsse für unsere laufenden Kosten. Was wir haben, ist unsere Stiftung Hagenbeck und die finanziert uns also diese ganzen Tiergehege. Und den ganzen Denkmalschutz, da haben wir jetzt ja auch das historische Tor gerade, da kommt auch demnächst die neue Eröffnung, es waren auch 2,5 Millionen. Also das macht nicht die Stiftung Hagenbeck, da hat uns zum Beispiel der Freundeskreis Tierpark Hagenbeck.
Aber es ist ja interessant, weil ich habe es gesagt, es ist eine Hamburgensie. Es gibt ganz wenige, also der Hamburger SV gehört vielleicht auch noch dazu und sowas wie die Hamburger Sparkasse, hoffentlich auch das Hamburger Abendblatt und der Tierpark Hagenbeck und die und einige Theater. Und für die Theater ist es selbstverständlich, dass sie jährliche Subventionen kriegen. Ohne könnten die gar nicht überleben. Warum, wahrscheinlich könnte Hagenbeck, wenn es wollte, das auch bekommen. Warum wollen Sie das nicht?
Also da würde ich jetzt Ihren Optimismus nicht teilen, dass die Stadt Hamburg sofort die Hand hebt und sagt, wir subventionieren jetzt regelmäßig Hagenbeck. Das war von Anfang an ein Privatzoo. Mhm. Und die Eigentümer, die wollten auch im Grunde natürlich die Oberhand über das, was da passiert, behalten und das bestimmen. Und dadurch war das, glaube ich, nie eine Frage. Also Hagenbeck hat ja auch viele wirtschaftliche harte Zeiten durchlebt. Wie weit die Gespräche da waren, dass die Stadt da irgendwas dazu schießt, das weiß ich nicht genau. Aber also das ist, glaube ich, keine Option. Und Sie haben vollkommen recht, die anderen Großzoos sind entweder kommunal oder sind städtisch. Oder es gibt sogar einen Landeszoo, Stuttgart zum Beispiel. Also da gibt es unterschiedliche Modelle, wo dann immer öffentliche Gelder reinfließen. Aber dann haben Sie natürlich auch ein Gremium, das dann mitredet. Und dann haben Sie ja ganz andere Diskussionen. Nee, lieber kein Geld für die Elefantenteiche, sondern lieber für unsere Schwimmbäder und sowas. Also dann gibt's ja andere Probleme.
Sie haben gesagt, es gab harte Zeiten. Man muss nicht immer nur über Corona sprechen. Auch mal so gab es mal. Wie sind die Zeiten jetzt gerade? Jahr 2026 für Hagenbeck.
Also die Zeiten sind eher schwieriger. Also wir sehen durchaus einen Besucherrückgang. Das sehen wir aber in vielen Tierparks und auch in anderen touristischen Bereichen tatsächlich. Woran das jetzt genau liegt, da gibt es sicherlich viele Faktoren, die da reinspielen. Und gleichzeitig haben wir eine starke Kostensteigerung. Mhm. Also Energie, aber auch Löhne, aber auch Bauen ist wahnsinnig viel teurer geworden so die letzten Jahre. Also das sehen wir schon, dass hier die Entwicklung etwas schwieriger wird momentan. Aber das war natürlich immer so, dass das mal auf und ab geht und mal sehen, wie die nächsten Jahre so werden.
Ich habe irgendeine Zahl gefunden, dass Hagenbeck jeden Tag ungefähr 41.000 Euro an Kosten hat. Stimmt das ungefähr so?
Ja, die Zahl kenne ich auch. Okay. Die ist aber auch schon mindestens 10 Jahre alt.
Okay. Also ich glaube, das müssen wir mal anpassen.
Ja, wo liegt das? Also es ist deutlich mehr noch, ja. Also da gehe ich stark von aus, aber da erwischen Sie mich jetzt auf den Fuß. Das haben wir nicht aktuell mal, müssten wir mal wieder aktualisieren, wie das jetzt pro Tag ist.
Okay. Sie haben gerade gesagt, man will auch unabhängig bleiben, man will als zu unabhängig bleiben. Wie gehen Sie um mit den Menschen, die sagen, im Jahr 2026 sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, da ist sowas grundsätzlich gar nicht mehr zeitgemäß. Also warum? Und man braucht das auch gar nicht mehr. Früher hat man es vielleicht gebraucht, wenn man diese Tiere nicht sehen konnte. Heute hat man KI und Google und hast du nicht gesehen und mit einem Klick kannst du jedes Tier sehen und das ist so sollen die Tiere nicht gehalten werden und so weiter und so weiter. Gibt's ja interessanterweise, gibt es Menschen, die das sagen und wenn man sich dann anguckt, über wie viele Menschen in die Zoos gehen, denkt man sich, ist das sozusagen das McDonald's-Phänomen, wobei ich jetzt um Gottes Willen nicht McDonald's und Hagenbeck vergleichen möchte. Aber was sagen Sie den Leuten?
Also das ist eine vielschichtige Diskussion, die uns natürlich überall begegnet. Und die Zoos haben inzwischen ganz andere Aufgaben als früher. Und dieses Bild der Zoos, was die kritisieren, ist auch oft ein Bild von ganz früher. Mhm. Einfach nur irgendwelche Tiere gesammelt und auf irgendwelchen Kachelböden gezeigt. Und dass die Leute sagen, man kann doch alles beim iPad sehen und hier ein paar Videos und so weiter und dann weiß ich doch alles über Tiere. Das ist eigentlich genau das, wofür wir die Zoos im Grunde brauchen. Wir brauchen sie mehr denn je. Wir haben neben dem Klimawandel als große Bedrohung ja auch den Verlust der Biodiversität als
Artenvielfalt, genau.
Genau. Manche sagen, das ist noch die größere Bedrohung als der Klimawandel. Und das eine bedingt leider sogar das andere. Also der Klimawandel, den Verlust der Biodiversität. Und die Zoos haben letzten Endes inzwischen die Aufgabe zu zeigen, guck mal hier, wir haben hier was Schützenswertes. Mhm. Und die kognitive Leistung, ja, wir müssen auf die Umwelt aufpassen und ja, die Tiere in Afrika, die sollen es alle gut haben und so weiter, die ist okay. Aber die echte Naturverbundenheit, die Empathie, die müssen sie mit eigenen Sinnesorganen wirklich erleben. Und da ist so ein zweidimensionales Video von irgendeinem Kameramann, der irgendeinen Gepard im Lauf gesehen hat. Das ist was ganz, ganz anderes. Das mag nicht auf alle Menschen zutreffen, aber doch auf sehr, sehr viele. Es gibt auch viele Publikationen, die das ganz klar zeigen. Gerade letztes Jahr in Frontiers Psychology wurde ganz klar gezeigt, dass also die Leute, die in Zoo gehen, eine Verbindung zu Tieren haben, die sie vorher nicht hatten, sich mehr für Natur- und Umweltschutz und überhaupt Tierschutz interessieren. Und diese Zusammenhänge, die sind wichtiger denn je. Was ich feststelle, ist, dass sowohl in Schulen, auch bei Kindern, dass die Screentime, die wird immer größer und die Outdoor-Zeit wird immer geringer. Mhm. Und wir haben Schulklassen, wir haben auch eine ganz tolle Zooschule, was die uns erzählen. Die Kinder haben zum Teil noch nie ein lebendes Tier direkt so gesehen. Die versuchen mit zwei Fingern an einer Glasscheibe im Aquarium den groß zu zoomen. Manche haben noch nicht mal eine Wiese gesehen. Also wir sind immer mehr verstädtert. Also mein Appell ist, wir brauchen mehr Zoos denn je und die Schulen müssen mehr in die Zoos kommen.
Ja, das ist, ich glaube, eindrucksvoll, weil wenn du nicht weißt, wenn du das nicht siehst und tatsächlich erlebst mit, wie sie sagen, mit allen Sinnen, fragt man sich auch, warum soll ich jetzt gegen den Klimawandel kämpfen? Also für was, ne? Also und wenn man diese Tiere nicht tatsächlich so miterlebt. Haben Sie ein Lieblingstier?
Tatsächlich nicht. Also ich habe ein totales Faible für Schlangen. Die finde ich einfach so immer noch. Also das wird auch nie weniger. Aber ich finde die Vielfalt einfach toll. Also auch bei den Schlangen. Da heißt es immer, was sind deine Lieblingsschlangen? Mhm. Ja, kann ich auch nicht sagen. Ich habe mit Seeschlangen gearbeitet, mit Baumschlangen. Es gibt welche, die sich im Boden verwühlen. Also diese Variantenvielfalt, die fasziniert mich immer am meisten.
Wie ist es? Wir haben am Anfang gesagt, irgendwie der große Traum, Zoodirektor zu sein. Wie ist es denn jetzt, Zoodirektor zu sein und dann noch von Hagenbeck?
Also das ist schon großartig. Also ich bin jeden Tag begeistert, mit so einem tollen Team arbeiten zu können an so einem fantastischen Arbeitsplatz. Und unsere Ambitionen auch im Bereich Artenschutz und Forschung, das werden wir noch deutlich ausweiten, weil wir das einfach auch als eine der wichtigsten Aufgaben von Zoos heutzutage sehen. Und das mitgestalten zu können, das macht schon unheimlich viel Freude.
Sie haben gesagt, also diese Artenvielfalt, ich habe schon mehrere Kollegen, will ich jetzt nicht sagen, aber Menschen, die sich damit beschäftigen, in diesem Podcast gehabt. Und man kann das, es wirkt so, es ist komplex, glaube ich, mit der Artenvielfalt. Also viele Leute beschäftigen sich nicht damit, aber es ist eben halt ein genauso großes Problem wie der Klimawandel. Und beides hängt miteinander zusammen. Welchen Beitrag können Zoos leisten, den Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten? Können das Zoos tatsächlich?
Also abgesehen von Zuchtprogrammen im Zoo, ich erhalte eine Art im Zoo, sagt jeder, ja, was soll die Art, machen wir natürlich auch Naturschutz da, wo sie leben, also der sogenannte In-Situ-Artenschutz. Und dass man das beides kombiniert, das nennt man den One-Plan-Approach. Also das wird mehr und mehr in den Zoos gelebt. Aber ich gebe Ihnen ein wunderbares Beispiel. An Korallen wurde im Aquarium in Rotterdam geforscht, hat einer seine Doktorarbeit gemacht, wie man Korallen vermehrt. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Und dann hat er das als Basis genommen für eine Foundation, die jetzt weltweit Korallenriffe wieder aufforstet, die deutlich resilienter gegenüber der Erwärmung der Weltmeere sind. Und die Korallenriffe sind einer unserer wichtigsten und artenreichsten Lebensräume, die wir auf der Erde haben. Und das ist also im Zoo entstanden. Ganz viele Zoos und Aquarien weltweit unterstützen diese Foundation, die SeaCore Foundation heißen die. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel, wo ich sage, Leute, so ein Wissen kriegt man im Zoo. Oder unsere Walrösser, die sind so toll trainiert, dass die Leute aus Alaska gekommen sind und haben unsere Walrösser in allen möglichen Posen fotografiert und damit deren Drohnen-KI gefüttert. Und wenn die über die Outhauls in Nordwest-Alaska drüber fliegen, dann können die genau sehen, wie der Ernährungszustand das ist. Also wir können ganz viel leisten an Forschung in Zoos, was für den Arterhalt und sogar Lebensraumerhalt, wie bei den Korallenriffen, beiträgt. Und neben dieser Aufklärung und der Empathie für Natur- und Artenschutz.
Und wichtig ist ja auch tatsächlich, also nicht nur deswegen ist der Nachwuchs wichtig, sondern auch für Zoos, weil in dem Moment, wo es ein kleiner Eisbär, kleines Löwenbaby, dann kommen die Leute, kommen deutlich mehr Leute als, oder?
Natürlich. Also ein kleiner Eisbär, kleines Löwenbaby, alles, was so niedlich ist, das geht natürlich viel mehr rein, wenn ich von irgendwelchen Korallen erzähle, dann schlafen alle ein. Aber sie brauchen solche Träger, die erstmal die Leute interessieren und die sagen, ach, das gucke ich mir jetzt an und das wollen die auch sehen. Also wir kriegen auch ganz oft den Vorwurf, ja, wieso habt ihr denn überhaupt Arten, die gar nicht in der Natur gefährdet sind? Ja, aus solchen Gründen, weil wir auch für Education ganz viel machen müssen und natürlich die Leute auch interessieren müssen, dass sie in den Zoo kommen und dann erleben sie noch viel, viel mehr. Da kann ich nicht nur immer den Letzten seiner Art zeigen.
Letzten seiner Art, interessant. Ich würde gerne noch über drei Tierarten sprechen, die früher, zwei davon waren früher bei Hagenbeck total normal und eine fand ich immer, ist immer stiefmütterlich behandelt worden, aber vielleicht täuscht das auch, die Bären. Wenn Sie sagen, kleines Gehege bei den Löwen, das Gehege der Bären, da dachte man immer, boah, irgendwie, hups, was tut sich da?
Kamtschatka-Bären meinen Sie, ja. Die braunen Bären.
Ja.
Ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal da waren, aber die Anlage ist ja auch verdoppelt worden.
Okay.
Und die kann man jetzt trennen. Also ja. Da gab es ja früher nur die eine Seite. Ich weiß nicht, ob sie sich auf die aktuelle Anlage beziehen.
Doch, ja. Ja,
okay.
Ja.
Also so klein finde ich die jetzt gar nicht.
Okay.
Also die können da haben wir alle möglichen Möglichkeiten eingebaut, die zu beschäftigen. Die buddeln da, die können da in den Teich, wir können sie abtrennen. Die gehen natürlich auch in die Höhlen. Und so ein Bär ist jetzt kein Lauftier. Das sind sowieso die meisten nicht, wenn okay. sie nicht müssen. Und bei der Eisbärenanlage, das sind die anderen Bären, die
das
wir
ist,
haben. Nee,
der Eisbären, genau, das ist da. Genau. Da würde ich jetzt sagen, vielleicht liegt es auch immer daran, dass die immer so ein bisschen, die Braunbären so ein bisschen am Rande waren. So.
Mhm.
Dann, was ich früher geliebt habe, waren die Nashörner.
Ja. Also Nashörner, ja, finde ich ganz großartig. Hatten aber? Wir auch mal überlegt, wo wir die halten.
Ja.
Aber dafür brauchen wir mehr Platz, als wir tatsächlich haben. Also okay. wenn wir jetzt Breitmaul-Nashörner nehmen würden, da bräuchte man eine Gruppe. Die mhm. leben halt zu mehreren. Und wenn wir Spitzmaul-Nashörner wählen, dann muss man die Geschlechter trennen. Dann muss also jeder
okay.
eine eigene Anlage haben und dass die dann auch noch groß und großzügig aussieht nebeneinander, also das passt nicht so richtig, da brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr.
Und die waren früher, waren die da, wo jetzt das Tropenaquarium ist? Wo war die?
Genau, genau, das war, ne? Panzernashorn hatten
okay.
wir da, ja, genau.
Das war nur eins oder so, oder?
Genau, ja. Und also das werden wir alles aber für die Elefanten bereitstellen.
Okay.
Auch das frühere Nashornhaus, das wird auch in Zukunft abgerissen und dann, also was jetzt am Elefantenhaus dran ist, und da werden dann also auch nur noch Elefanten sein. Also wir brauchen den ganzen Platz für die Elefanten. Das ist überhaupt ein Weg, den viele Zoos gehen, weniger Arten mhm. und mehr Platz.
Das erledigt sich auch meine dritte Frage. Viele, die so in meinem, was sind Sie für ein Jahrgang?
69.
69, genau wie ich, okay. Dann werden Sie sich vielleicht auch noch erinnern, vielleicht waren Sie, ich war da früher oft da. Es gab früher so ein, wie nennt man das denn, so eine Art Ozeanarium, will ich das gar nicht nennen. Also Delfine gab es zum Beispiel früher.
Delfinarium.
Delfinarium, ja. So hieß das, Delfinarium, genau.
Ja.
Man würde aber in einem Zoo heute Delfine nicht mehr halten?
Das stimmt so nicht. In,
okay.
in Deutschland haben wir in Nürnberg und in Duisburg zum Beispiel noch Delfine.
Okay.
Die kriegen natürlich regelmäßig auch ganz viel Druck. Und also Hagenbeck hat auch damals aufgrund des öffentlichen Drucks aufgehört,
Delfine Weil, zu halten. Einmal bei einer Delfinshow, da gab es auch Shows, ein Delfin, glaube ich, gestorben
ja.
ist, richtig? Mhm. Und warum hält man Delfine oder warum zeigt man, muss ja keine Shows mit denen machen, aber warum hält man die nicht im Zoos nochmal? Und warum würde das Hagenbeck jetzt nicht machen? Weil es total beliebte Tiere sind, ne?
Es sind total beliebte Tiere, aber sie brauchen wahnsinnig viel Platz. Mhm. Es kostet unheimlich viel Geld. Sie haben da eine riesen Wassermenge. Sie müssen die unglaublich beschäftigen, trainieren. Sie bauen, das ist auch sehr personalintensiv. Mhm. Also in Nürnberg, die machen da Riesenprogramme und Forschungsprogramme mit denen und sowas alles. Also das ist schon ein echtes Commitment. Das wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wo wir das bei Hagenbeck realisieren mhm. sollten. Also man muss sich ja immer spezialisieren. Also dafür haben wir jetzt ein tolles Tropenaquarium mhm. mit auch immerhin 2,5 Millionen Liter Wasser. Und sowas hat in der Weise wiederum Nürnberg nicht. Also nicht jeder Zoo kann alles haben. Das ist einfach ganz klar.
Wie sind eigentlich Ihre Erfahrungen, wenn jemand nach Hagenbeck kommt? Geh doch mal. Also man sagt das in Hamburg immer noch so. Gehen die Leute entweder in den Zoo oder ins Aquarium, oder gehen die dann, wenn sie schon mal da sind, in beides? Oder ist das sehr wetterabhängig, Sommer, Winter, ganz unterschiedlich?
Genau, also dafür ist das Aquarium ja auch gebaut mhm. worden, dass es quasi das Winterstandbein ist. Aber viele holen sich auch die Kombikarte mhm. und gehen in beides. Aber wenn es zu warm ist, dann ist eher der Tierpark der Ort, wo man sein will, und im Winter dann eher das Aquarium.
Wie viele Menschen besuchen Hagenbeck im Jahr ungefähr?
Ja, rund eine Million, wenn es mit Tierpark und Tropenaquarium ist.
Wie viele haben eine Dauerkarte?
Oh, da erwischen Sie mich ja auf dem Fuß. Mhm. Also aktuell kann ich Ihnen das gar nicht sagen, okay. wie viele Dauerkarten wir jetzt dieses Jahr verkauft haben.
Weil das ist so ein bisschen das Schöne, dass ich war auch jahrelang, als wir da in der Nähe gewohnt haben, Dauerkartenbesitzer, und da geht man da einfach rein und muss sich ja im Zweifel gar nicht die Tiere angucken, sondern genießt einfach den Park.
Mhm.
Das interessiert natürlich viele. Wie werden sich die Eintrittspreise entwickeln in diesem Jahr, in den nächsten Jahren?
Also in diesem Jahr werden wir daran nichts ändern.
Okay.
Aber wir werden also verschiedene Preise anbieten, dass man vielleicht nur die letzte Stunde mal will und also dass wir zu bestimmten Zeiten einfach andere Preise anbieten oder wenn man jetzt also 3 Wochen vorher schon seine Karte bucht, dass wir dann auch einen anderen Preis anbieten. Wir haben ein neues Kassensystem, wo wir deutlich mehr Möglichkeiten haben, wo man online und an Kassenautomaten also viel mehr verschiedene Programme fahren kann.
Sie selber? Gibt es Momente auch, wo Sie, das ist ja das eine ist ja, wenn man das Hobby zum Beruf macht, also so die große Leidenschaft, können Sie den Tierpark dann noch so genießen? Oder gucken Sie auf den Tierpark immer als Direktor drauf?
Ach, das ist schwer, das auseinanderzuhalten. Also ich genieße den Tierpark. Ich freue mich jeden Tag, was für ein Privileg es ist, da arbeiten zu dürfen und was für ein fantastischer Park das ist. Aber ich kann einem kein Gehege vorbeigehen, ohne nicht zu gucken, na, ist der Schieber auf? Ist das alles ordentlich hier? Wie sehen die Futternäpfe aus und so? Also dieser Blick, der ist einfach immer da. Und ich schaue mir natürlich auch immer die Tiere an unter dem Aspekt, wie geht's dem wohl und ist da alles in Ordnung? Also dafür ist man eben verantwortlich für das Ganze.
Gibt es irgendwie so, Sie sehen nicht aus wie jemand, der besonders unter Stress leidet, aber gibt es etwas, wenn Sie dann, wenn man so zur Ruhe kommen will, sich entspannen will, gibt es da irgendeinen Tipp, wo Sie haben, setzt euch dahin, beobachtet das?
Ja, also ich finde den Blick übers Afrika-Panorama nach wie vor also wirklich grandios. Mir vorzustellen, dass da 1907 die Leute mit ihren Zylindern standen, Thomas Edison und so weiter, das finde ich schon erhaben und das da beobachte ich dann auch gerne diese Kulisse. Aber genauso gerne sitze ich auch vorm Aquarium. Die Fische, die beruhigen mich auch immer. Oder Schlangen finden ja viele langweilig, aber die kann ich mir immer wieder angucken. Also ja, oder im Oranghaus, da, wenn ich mir die Orangs anschaue, also je nach Laune habe ich immer ein Tier, wo man hingehen kann.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.